Henning Beck. Das neue Lernen heißt Verstehen. Die Schule des 21. Jahrhunderts muss sich folgende Frage stellen. Wieso sollte man überhaupt noch irgendetwas lernen, wenn man sowieso alles googeln kann? Sollten wir nicht das gesamte Bildungssystem auf praktische Dinge ausrichten, die einem wirklich im Leben weiterhelfen? Steuererklärungen oder Programmieren zum Beispiel? Der Neurowissenschaftler Henning Beck sagt, nein. Denn es kommt zwar auch darauf an, was wir lernen, im Zeitalter des Internets ist es aber noch viel wichtiger, wie wir lernen. Die Schulen und Universitäten müssen aufhören mit stupidem Auswendiglernen. Viel wichtiger ist es, Zusammenhänge wirklich zu verstehen. Wie genau das gelingt und welche Rolle unser Gehirn dabei spielt, erklären dir diese Blinks. Blink Nummer 1. Nicht alle Lernmethoden sind gleich effizient. Wie kann beim Lernen besonders viel hängen bleiben? Wenn man die Frage googeln würde, käme man sehr schnell auf sogenannte Lerntypentests. Sie versprechen dir, deine beste Lernmethode zu finden, damit dir das effektive Lernen so leicht fällt wie das morgendliche Zähneputzen. Und es klingt ja auch logisch. Der eine ist eher der visuelle Typ und lernt am besten über Schaubilder. Der andere lernt stärker auditiv. Für ihn sind Hörbücher besonders gut geeignet. Es scheint auf den ersten Blick schlüssig, Vorlieben und Talente ganz gezielt anzusprechen und zu nutzen. Wenn man genauer hinschaut, hat die Sache allerdings einen Haken. Als visueller Typ etwa die ganze Zeit nur mit Schaubildern zu lernen, wäre in etwa so sinnvoll, als wenn du den ganzen Tag Pizza isst, nur weil es dir besonders gut schmeckt. Stattdessen gilt beim Lernen genauso wie beim Essen, je mehr Abwechslung, desto besser. Zusätzlich kommt es immer darauf an, wie du die verschiedenen Lernmethoden anwendest und zu welchem Zweck du lernst. Gehen wir doch einmal einige weit verbreitete Lernmethoden durch. Häufige Wiederholungen, also beispielsweise einen zu lernenden Text immer wieder zu lesen, funktionieren gut, wenn eine Prüfung unmittelbar bevorsteht. Doch langfristig bleibt bei dieser Büffelmethode meist wenig hängen. Langfristig hilft es mehr, wenn du den Stoff in eine eigene Zusammenfassung gießt, anstatt ihn einfach nur zu wiederholen. Doch das funktioniert nur, wenn du die Informationen beim Zusammenfassen auch wirklich verarbeitest. Sprich, du musst dich ins Zeug legen und das Gehörte oder Gelesene mit deinen eigenen Worten aufschreiben. Am besten per Hand. Am Computer läufst du schnell Gefahr, bloß wortwörtlich mitzuschreiben und eben nicht selbst zu verarbeiten. Schaubilder sind in der Regel nur dann sinnvoll, wenn du sie selbst erstellst. Beim bloßen Anschauen erleidest du am ehesten einen Information Overkill, weil zu viele Sinneskanäle gleichzeitig angesprochen werden. Es gibt aber eine Methode, die besser als die herkömmlichen Methoden funktioniert. Selbstüberprüfungen. Du könntest dir zum Beispiel selbst Prüfungsfragen ausdenken und dein Wissen so überprüfen. Diese Selbsttests haben den großen Vorteil, dass du den gelernten Stoff immer wieder reaktivierst. Bei einem Test überprüfst du auch deine Erinnerung. Du weißt erstmal nicht, ob deine Antwort stimmt oder nicht. Wenn du die Antwort dann mit dem richtigen Ergebnis abgleichst, verfestigt sie sich eher im Gedächtnis. Blink Nummer 2. Das klassische Lernen nimmt einen Umweg über den Hippocampus. Vielleicht hast du dich jetzt gefragt, wieso genau Selbstüberprüfungen den anderen Lernmethoden überlegen sind. Nun, es ist tatsächlich die einzige Methode, die von keinem falschen Hirnverständnis ausgeht. Bei den Methoden wiederholen oder zusammenfassen, tun wir nämlich so, als sei das Gehirn eine Festplatte, auf der man Wissen einfach abspeichern könnte. Tatsächlich gibt es im Gehirn gar nicht so etwas wie einen festen Speicherort. Informationen werden stattdessen aufgenommen, indem bestimmte Nervenzellen miteinander kommunizieren, ähnlich wie bei einem Orchester. Dort entsteht die Musik ja auch erst, wenn die Musiker miteinander spielen. Ähnlich ist es auch mit Erinnerungen. Wenn wir etwas erinnern, dann wird eine Information nicht einfach von einer Festplatte abgerufen, sondern ein Muster aktiviert. Verschiedene Nervenzellen treten miteinander in Kontakt. Aber die klassischen Lernmethoden funktionieren doch trotzdem. Ja, das stimmt natürlich. Wenn du die Lateinvokabeln 20 Mal wiederholst, sind sie irgendwann drin. Doch dafür braucht es einen Umweg über den Hippocampus. Der Hippocampus ist dazu da, Informationsmuster an die Großhirnrinde weiterzuleiten, wo sie dauerhaft verankert werden können. Beim klassischen Lernen kommen sehr viele Informationen gleichzeitig an. Deshalb werden sie im Hippocampus erst einmal zwischengespeichert. Erst nach und nach leitet er die Informationen ans Großhirn weiter, und das vor allem nachts. Während du schläfst, wiederholt bzw. aktiviert der Hippocampus die wichtigsten Informationsmuster des Tages. Bis das Großhirn auf einmal feststellt, das war wichtig, ich passe mich lieber schnell so an, dass dieses Muster leichter ausgelöst wird. Wenn du das nächste Mal etwas Wichtiges lernst, denk also daran, zwischendurch auch mal ein Nickerchen zu machen. Sonst findet das Gelernte seinen Weg gar nicht erst ins Großhirn. Wer auf diese klassische Weise, also etwa per Wiederholung, etwas lernt, kann es irgendwann fehlerfrei abrufen. Also, wo ist das Problem? Nun ja, etwas auswendig zu können, heißt noch lange nicht, dass man es auch verstanden hat. Denn du kannst sehr wohl lernen, ohne etwas zu verstehen. Aber du kannst auch etwas lernen, ohne es dir an 10 Nachmittagen reinzuprügeln. Wie das geht, das erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 3. Verstehen beruht auf dem Aha-Moment und hilft uns dabei, auf neue Ideen zu kommen. Im Jahr 2011 ist etwas Deprimierendes passiert. IBMs Supercomputer Watson hat sämtliche Quiz-Champions im Duell um die Jeopardy-Krone geschlagen. Heißt das jetzt, dass Computer unweigerlich schlauer sind als wir Menschen? Nicht wirklich. Denn Computer geben nur vor, dass sie mit Informationen auf menschliche Art umgehen können. Sie simulieren, ohne wirklich zu verstehen, was sie da wiedergeben. Um ihr Unverständnis zu entblößen, müssen wir oft die Frage nur ein klein wenig verändern und schon steht der Computer auf dem Schlauch. Das Ganze zeigt also, auswendig lernen und wirkliches Verstehen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Beim klassischen Auswendiglernen tun wir allerdings immer noch so, als seien wir Computer. Doch damit stoßen wir an unsere Grenzen. In dieser Disziplin sind die Computer uns tatsächlich überlegen. Unsere Stärken liegen ganz woanders. Denn wir können flexibel mit Wissen umgehen und es auf neue Bereiche anwenden. Bildung sollte also bedeuten, uns etwas so beizubringen, dass wir es auch tatsächlich verstehen und anwenden können. Dazu müssen wir uns zunächst vor Augen führen, dass es viele verschiedene Arten und Weisen gibt, wie wir Dinge begreifen. Statt etwa stundenlang einen Stoff zu pauken, begreifen wir eine Sache manchmal ganz einfach spontan. Wir haben einen Aha-Moment. Vielleicht hast du schon mal eine Drohne fliegen gesehen. Bei deinem ersten Zusammentreffen mit diesem Fluggerät ist dir vermutlich sofort klar geworden, aha, das ist also eine Drohne. Du hast in einem Moment nicht nur gelernt, du hast auch verstanden, was eine Drohne ist. Das hirnphysiologisch Interessante daran, bei diesem Aha-Moment wird der Hippocampus übersprungen und das Wissen landet mehr oder weniger sofort im Großhirn. Das Ganze ist ökonomischer, denn es braucht keinen Umweg. Wissenschaftlich nennt man das One-Shot-Learning. Das Tolle daran ist, dieses Lernen ist etwas, das übertragbar ist. Was du auf diese Art und Weise verstanden hast, kannst du auf neue Situationen anwenden. Wer zum Beispiel verstanden hat, was eine Drohne ausmacht, kann von diesem Verstehen ausgehend neue Drohnen erfinden. Dasselbe gilt für immaterielle Ideen. Wenn wir verstanden haben, was gerecht ist, können wir auch auf neue Ideen von Gerechtigkeit kommen. Doch wie könnte eine Bildung aussehen, die anerkennt, dass wir auch auf diese Art und Weise lernen können? Blink Nummer 4. Bildung muss uns aktivieren. Verführung und Problemlösung sollten daher Grundprinzipien sein. Lateinische Konjugationen oder die Literatur des elisabethanischen Zeitalters mögen die meisten Menschen zum Gähnen bringen. Schlimmer sind aber noch Themen wie Steuerrecht oder Krankenversicherungspolicen. Doch irgendwer muss schließlich auch darüber Bescheid wissen. Nach all dem, was du bisher über das Lernen, ja genau, gelernt hast, was würdest du sagen, wie man am besten vermittelt, wie eine Krankenversicherung funktioniert? Ganz klassisch und effizient via Frontalunterricht oder doch ganz anders? Eine alternative Methode wäre, ein Problem aus der Frage nach den Krankenversicherungen zu machen. In etwa so. Stell dir vor, du bist Bundeskanzlerin und bist dafür verantwortlich, dass alle Menschen im Krankheitsfall gut abgesichert sind. Nun geht es darum, dass die Lernenden eine eigene Krankenversicherung entwerfen. Sie werden dabei kaum selbst auf alle Details des deutschen Versicherungswesens kommen, doch das ist auch gar nicht das Ziel. Es geht darum, selbst aktiv zu werden, weil ein Problem zu lösen ist. Erwiesenermaßen entsteht Wissen vor allem dann, wenn wir vor einem Problem stehen, bei dem wir mit unserem bisherigen Wissen nicht weiterkommen. Leider nutzen wir das in unserem Bildungssystem viel zu selten. Im Gegenteil. Die meisten Lehrenden drücken sich vor offenen Fragen und sind um Eindeutigkeit bemüht. Das heißt, uns wird direkt die richtige Lösung angeboten, ohne dass es vorher ein zu lösendes Problem gegeben hätte. Das macht Lernende zu passiven Konsumenten, wodurch aktive Teilnehmer viel besser wären. In der besseren Variante erklärt die lehrende Person erst zuletzt die konkreten Details des Stoffes. Die wissenschaftliche Bezeichnung dafür ist Problem-Solving Instruction, also erst das Problem, dann die Lösung. Statt auf Effizienz sollte Bildung also auf Verführung beruhen. Die richtige Antwort muss nicht am Anfang stehen. Denn Bildung bedeutet eben nicht, Stoffe leicht konsumierbar zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass Schüler sich das Wissen selbst erarbeiten können. Gute Lehrer und Lehrerinnen machen intuitiv bereits genau das. Zeit, ihre richtige Intuition mit Hilfe eines Systems gezielt einzusetzen. Blink Nummer 5. Allgemeinbildung hilft uns beim Erstellen von Denkmodellen. Jetzt mal ehrlich. Müssen wir wirklich wissen, wer der erste deutsche Bundeskanzler war oder in welchem Zeitraum das Römische Reich unterging? Brauchen wir die gute alte Allgemeinbildung in Zeiten von Google und Co. überhaupt noch? Es ist wahr. Jeder kann googeln, wann genau Otto von Bismarck lebte oder der Dreißigjährige Krieg stattfand. Doch ist das wirklich schon Wissen? Nicht so einfach googeln lässt sich schließlich, wie verschiedene Dinge zusammenhängen. Wir können über Suchmaschinen Daten und Namen finden, nicht aber das Verständnis darüber, was Geschichte ist. Anders gesagt, das Internet ist voll von Informationen. Wirkliches Wissen gibt es im Internet jedoch nicht. Wer Informationen in Wissen verwandeln möchte, muss aktiv darüber nachdenken. Ein Beispiel. Wie erkennt man, ob ein Staat dem Untergang geweiht ist? Welche Vorzeichen gibt es? Das sind Fragen, die Google nicht beantworten kann. Ein Historiker hingegen, der den Untergang vieler verschiedener Zivilisationen studiert hat, bringt wirkliches Wissen mit. Er hat ein Geschichtsmodell entwickelt, das er auf die Gegenwart anwenden kann. Und so kann er frühzeitig erkennen, wenn Staaten vor dem Abstieg stehen. Nur mit einer umfassenden Allgemeinbildung gelingt es, das zu entwickeln, was du nicht googeln kannst. Im Jahr 2019 kam eine Studie zu dem Schluss, dass die Hirne von Menschen mit hoher Allgemeinbildung besonders gut vernetzt sind. Unter anderem deswegen wird jemand, der bereits 5 Sprachen spricht, eine völlig neue 6. Sprache viel schneller lernen als jemand, der bisher nur seine Muttersprache spricht. Er hat nämlich grundsätzlich das Modell des Sprachenlernens verstanden. Und genau aus diesen Gründen wäre es auch keine gute Idee, Latein und Geschichte einfach ersatzlos aus dem Lehrplan zu streichen. Klar, man könnte stattdessen Programmieren unterrichten, was auf dem Arbeitsmarkt momentan mehr nachgefragt ist. Doch wer heute eine Programmiersprache wie etwa Python lernt, wird schon in 20 Jahren keine Zeile Code mehr verstehen. Dazu bräuchtest du nämlich vielmehr die Grundlagen des Programmierens, also wirkliches Wissen. Doch dahinter steckt dann eben viel mehr Mathe, Logik oder Philosophie, als so manchem lieb ist. Das Grundgerüst heißt also weiterhin Allgemeinbildung. Blink Nummer 6. Beim Verstehen hilft es dir, größere Pausen zu machen und bewusst Unklarheit zu schaffen. Nehmen wir einmal an, du hast eine Zimmerpflanze, die monatlich etwa 5 Liter Wasser braucht. Würdest du ihr die 5 Liter einfach auf einmal verabreichen? Natürlich nicht. Trotzdem ist genau das die Methode, wie wir unser Gehirn kurz vor einer Prüfung behandeln. Wir ersäufen es mit eimerweise Informationen. Genau deshalb ist es so entscheidend, beim Lernen Pausen einzubauen. Die Wissenschaft spricht hier vom sogenannten Spacing-Effekt. Pausen sind deswegen wichtig, weil Nervenzellen Zeit benötigen, um sich an einen neuen Reiz zu gewöhnen. Konkret heißt das für dich, wenn du nur 8 Stunden Zeit hast, um für die Prüfung in einem Monat zu lernen, dann lernst du besser jede Woche 2 Stunden als 8 Stunden am Stück direkt vor der Prüfung. Idealerweise machst du Pausen nach der Ein-Fünftel-Regel. Wenn du für eine Prüfung in 10 Tagen lernst, solltest du zwischen den Lerneinheiten jeweils 2 Tage Zeit lassen. Also ein Fünftel der Gesamtzeit. Wenn die Prüfung in 10 Monaten ansteht, dann dürfen die Pausen zwischen dem Lernen auch 2 Monate lang sein. Das Tolle an richtig eingelegten Pausen ist, dass sie auch das Verstehen fördern und damit helfen, das Gelernte auf neue Situationen anzuwenden. Bei verschiedenen Experimenten zeigte sich die Wirksamkeit der Ein-Fünftel-Regel. Die Gruppe, die mit den entsprechenden Pausen gelernt hatte, konnte den Stoff besser auf unbekannte Probleme übertragen, ihn also wirklich anwenden. Auch unser zweiter Tipp erscheint dir vielleicht zunächst kontraintuitiv. Schaffe absichtlich unsichere bzw. unklare Lernbedingungen. Stelle dir selbst Rätsel. Eine gute Möglichkeit ist es auch, eine Prüfungssituation schon ganz zu Anfang des Lernens zu simulieren. Was das bringt? Nun, wenn wir unsicher sind, erhöht sich unser One-Shot-Learning, das plötzliche Verstehen. Das bedeutet, dass du mehr Aha-Effekte erlebst. Auch für diese im Fachjargon genannten Desirable Difficulties gibt es eine Erklärung. Nichts hassen wir mehr als Unsicherheit und Konfusion. Unsicherheit ist deshalb als Antrieb weit stärker als Neugier. Je unsicherer wir anfangs beim Lernen sind, desto besser werden wir eine Sache am Ende verstehen. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Bildung nicht bedeuten sollte, Informationen korrekt wiedergeben zu können. Viel wichtiger ist es, dass du in die Lage versetzt wirst, Denkmodelle aufzubauen, mit denen du neue Aufgaben lösen kannst. Und das geht am besten, wenn aus Unklarheit nach und nach Klarheit wird, wenn du ein Rätsel knacken musst. Denn was du einmal verstanden hast, kannst du auch auf neue Situationen anwenden, wohingegen du auswendig Gelerntes nur stumpfsinnig wiedergibst. Was du konkret umsetzen kannst. Teste dich selbst. Zahlreiche Studien kommen zu einem Schluss. Eine der besten Techniken, um dich vorzubereiten, ist es, dich selbst zu testen. Das heißt, anstatt etwa einen zu lernenden Text oder Vokabeln immer wieder zu wiederholen, liest du sie dir nur einmal durch und überprüfst schon zu diesem Zeitpunkt, was du behalten hast. Wenn du nämlich unsicher bist, ob etwas richtig ist oder nicht, ist dein Gehirn aufnahmefähiger. Das waren unsere Blinks zu Das neue Lernen von Henning Beck. Viel Spaß beim Umsetzen!